Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast. Anfang, Teil 2.
Das erinnert mich an diese Geschichte mit dem Pferd. Der Cowboy ritt doch mit dem Pferd immer die alte Spur nach.
Auf der Suche nach Wasser, ne?
Ja, der Suche nach Wasser. Und das waren alles ausgetrocknet. Mhm. Jede Oase war ausgetrocknet. Und sie fing an, langsam zu verdursten. Sein Pferd wie er auch. Plötzlich fing aber sein Pferd an, sich zu weigern, weiterzugehen. Den alten, gewohnten
Pfad.
Ja. Und er hat immer los, geh weiter, ne? Und nein, das Pferd wollte nicht mehr, das hat sich geweigert. Und dann hat er nachher aufgegeben und hat gedacht, na gut, dann wo willst du denn hin? Und das Pferd wollte den Berg hoch, nicht den alten Pfad, sondern rechts ab.
Ja.
Und er hat gesagt, na gut, wenn du willst, dann lauf doch, ne? Und dann ist er auf ihm sitzen geblieben und das Pferd wusste genau, da oben war noch Wasser. War ein kleiner Bach und dann kamen die da an und da sind sie beide, das Pferd.
Wir können das ja mal transponieren, ne? Ja. Wenn du ein Christ bist in dieser Welt, du gehst in die Gemeinde, jahrelang, alles ist gut, aber irgendwie trocknest du aus.
Ja, ja.
Dann fehlt dir was.
Ja,
dann fehlt dir Wasser des Lebens.
Ja, stimmt.
Und dann lass dich doch mal vom Heiligen Geist führen zu der Quelle des Lebens. Der weiß nämlich, wo sie ist.
Ja.
Halleluja.
Halleluja.
Ja, und auch hier, hör mal, hier ist es. Bevor etwas erschaffen werden kann, da muss einer sein, der erschaffen kann, der diese Kreatur erschaffen kann, siehst du? Weil du glaubst, dass da Heilung vorhanden ist.
Muss es auch Heilung geben, ne?
Ja, und da muss auch etwas sein, das bereits in dein Herz hineingelegt wurde, damit du auch diesen Glauben hast dahin. Und wenn keine Heilung vorhanden wäre, dann hattest du es auch nie in deinem Herzen.
Ah ja.
Siehst du, was ich meine? Darum kam der Simeon und glaubte, dass er den Christus sehen würde. Nun, lasst uns das einmal illustrieren. Es ist Montagmorgen. Simeon ist irgendwo im Tempel. Er liest im Buche von Jesaja. Wir sind wie Schafe in die Irre gegangen. Und zur gleichen Zeit, ganz unten irgendwo, da sehe ich eine Jungfrau, die hereinkommt. Oh, eine hübsche Jungfrau. Und die Menschen haben sie ausgelacht und sagten, schaut sie mal an, sie ist nicht einmal verheiratet und sie hat ein kleines Kind. Ist das nicht furchtbar? Aber sie wusste in ihrem Herzen, wem dieses Kind gehörte. Wir sprechen hier über Maria. Es macht nichts aus, wie viele Leute dich auslachen und sagen, du seist verrückt. Du weißt, was in deinem Herzen ist. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann weißt du auch, wo er herkommt.
Mhm.
So ist es dir egal, was die Leute sagen. Hier steht sie. Jedes Kind in dem Volk der Juden, als ein Kind geboren wurde, 8 Tage nachdem es geboren war, kam die Mutter und musste dieses Kind beschneiden lassen.
Ja.
Es war der Bund, das Alte Testament, das war der alte Bund. Und auch, er macht den Satz nicht fertig, sie musste auch ein Opfer für ihre Reinigung darbringen. Ein reiches Kind konnte ein kleines Lamm bringen, aber ein armes hatte nur Turteltauben bringen können. Sie waren einfach billiger. Nun, jetzt schaut mal her. Es sind vielleicht damals 2 Millionen Juden in Palästina gewesen. Hunderte von Kindern wurden jeden Abend aufgeboten. Und jeden Tag kamen Mütter herein, die erwarteten, dass ihre Kinder beschneidet werden würden. Nun, schau weit hinunter, wo diese Mütter hereinkommen. Das sind Mütter, reiche, sauber angezogen, ihre kleinen Kinder auf dem Arm und schöne bestickte Teppiche und so weiter, schöne Kleidung. Und sie haben ein kleines Lamm geführt und sie gingen hinauf, um zu opfern. Aber hier auf der Straße, da sehe ich, kommt eine kleine Jungfrau. Sie kann es sich nicht leisten, ein Lamm zu bringen. So hat sie hier 2 kleine Turteltäubchen. Das Kind ist nicht in schöne Tücher eingewickelt, es ist nur in Windeln eingewickelt. Was sind diese Windeln? Es ist das Tuch, das man um den Ochsen gewickelt hatte und mit diesem war das Kind Jesu eingewickelt. Denk einmal darüber nach. Der König des Himmels, der Regierer der Himmel und Erde, er hat nicht einmal Kleider gehabt, mit denen man ihn hätte kleiden können. Schäm dich nicht, sagt Bruder Branham, dass du arm bist. Aber sie ist dagestanden und die Frauen, die haben Abstand von ihr genommen. Ich möchte gar nicht mit ihr in Berührung kommen. Sie wurde falsch verstanden. So ist es auch mit Christen heute. aber sie wusste, wem dieses Kind gehörte. Und da war Jesus im Tempel zum ersten Mal der Sohn Gottes. Er, der Sohn Gottes. Josef trifft seine Brüder 1956. Josef, seine Brüder waren ihm gegenüber überheblich. Sie hassten ihn ohne einen Grund, weil er übernatürlich inspiriert war. Sie waren natürlich auch eifersüchtig. Versteht ihr? Kein hasste Abel ohne einen Grund, weil er übernatürlich inspiriert war. Also Abel. Moab hasste Israel ohne einen Grund, weil sie göttliche Heilung hatten. Zeichen, Wunder, übernatürliche Ereignisse. Sie hassten sie ohne einen Grund und wollten sie nicht durchziehen lassen. Nun, meine geliebten Freunde, ich möchte etwas in eure Erinnerung bringen. Nun, ich möchte, dass ihr es niederlegt unter die fünfte Rippe auf der linken Seite in die Wohnstätte dieser Kammer, genannt Herz. Das nenne ich mal eine genaue Ortsangabe. Halleluja. Niemals in irgendeinem Zeitalter oder zu irgendeiner Zeit, da Gott je einen Menschen inspirierte, ging er jemals zur religiösen Seite, zu sogenannten religiösen Leuten der Welt. Niemals ließ er sich mit Denominationen ein. Nie. Immer hob er sich gut dagegen ab und gegen die Denomination der Zeit und gegen die religiöse Ordnung der Zeit. Ja. Heute immer noch so.
Immer noch so, ja.
Gottes Gaben finden immer ihren Platz, 1963. Wir wissen es nicht und ich glaube es gewiss nicht. Als ich hierher fuhr, meine Frau blieb ja zurück, hörte ich unterwegs einem Astronomen zu, dass sie jetzt auf die Idee gekommen sind, die mir ein Astronom vor vielen, vielen Jahren einmal sagte, als ich noch Wildhüter da unten in Indiana war. Man sprach davon, wie die Sterne zusammenkommen und sich formieren. So wie es mir der erste Astronom damals erklärt hatte. Sie behaupteten, dies sei ein natürliches Ereignis, dass sich alle, ich glaube, sie sagten alle 800 Jahre oder so, wiederholt. Saturn, Jupiter und wie der andere heißt, habe ich vergessen. Sie formieren sich immer wieder. Es sind einige von den Sternen, die sich mit solch einer Geschwindigkeit bewegen, dass sie sich auf ihren Umlaufbahnen begegnen, sodass sie von der Erde aus in einer Linie sind. Der Astronom heute Abend versuchte zu erklären, dass es tatsächlich eine natürliche Sache war. Damit bin ich nicht einverstanden. Es ging wahrscheinlich um die Weihnachtsgeschichte und die drei Weisen, die dem Stern folgten. Jetzt sagt Bruder Branham, ich glaube, dass es etwas Übernatürliches war, das Gott getan hat. Bei Gott sind solche Dinge übernatürlich. Er ist übernatürlich.
Ja, ja, das gibt auch die Geschichte von Hiob, ne? Und dass Gott ihn nachher zur Rede stellte. Wo warst du, als ich den Orion gürtete, die drei Gürtelsterne?
Ja, ja.
Ne, wo warst du, als ich die Pforten, die Pfeiler der Erde
setzte
und so weiter? Ne? Aber, und da aufgrund dessen hat ja Henoch diese Pyramiden gebaut. Genau nach dem Gürtelstern, die in der Mitte von diesem Sternbild sind. Oben links ist diese große Sonne. Riesige, weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die drei Gürtelsterne, das war das Wichtigste, weil Gott sagte, wo warst du, als ich den Orion gürtete? Durch diese drei Gürtelsterne und immerhin hat...
auch der Gürtel Jakobs genannt.
Ja, ah ja, siehst du?
Ja.
Und Henoch hat dann veranlasst, dass da drei Pyramiden genau in diesem Muster gebaut wurden, ne? Wie diese drei Gürtelsterne sind, der kleinere und dann die beiden großen. Und immerhin, in der Cheops-Pyramide sind ja Gänge, die im Grunde genommen alles sagen. Ne? Sieben Gemeindezeiten und was weiß ich, alles ist da drin. Jeder Krieg, sagt Bruder Branham, ist da drin. Verzeichnet in Stein.
Bibel in Stein ist, genau.
Ja, ja, ja. Die Bibel in Stein.
Die erste Bibel war am Himmel.
Und die zweite, ja, ja, boah.
Genau. Und die zweite Bibel ist die große Pyramide.
Leute, was für eine Sache.
Mhm. Ja, das ist schon. Und die dritte Bibel ist die, die wir heute haben. Gut, wir lesen mal weiter. Hebräer Kapitel 1, 1957. Das Urim und Thummim war die Brustplatte, die Aaron auf seiner Brust trug. Darin waren 12 Sterne. Jaspis, Karneol, Rubin und so weiter. Bis unten runter. Alle 12 dieser großen Steine, die in der Brustplatte waren, zeigten, dass er der Hohepriester jedes Stammes war, der 12 Stämme Israels, weil er diese 12 Steine auf der Brust trug.
Ja, ja, ja. Ja.
Sie repräsentierten diese 12 Stämme. Diese Brustplatte hing an einem Pfeiler in der Gemeinde Und wenn ein Prophet prophezeite und sie wollten sicher sein, dass es stimmte oder nicht, dann stellten sich die Propheten oder Träumer vor dieses Urim Tummim und er erzählte seinen Traum oder seine Vision oder was immer er sah. Und falls das geheiligte Licht, er macht den Satz nicht fertig, oh, erkennt ihr es? Gott weilte immer in der übernatürlichen Sphäre. Dieses Farbengemisch, jene Lichter waren ganz natürlich, bis diese Stimme hervorkam. Und als die Stimme jene Steine traf, wenn sie nicht übernatürlich war, dann blieb alles ruhig. Aber wenn sie übernatürlich war, dann reflektierten alle diese Lichter die Regenbogenfarben zusammen. Amen. Dann war es Gott, der sprach. Das ist mein Prophet. Der Traum kam von mir. Ihr Urteil war gemäß des Urim Tummims. Erinnert ihr euch an Saul, als er zurückfiel? Er sagte, er könne keinen Traum haben. Und der Prophet Samuel war tot und es gab keine Möglichkeit. Er sagte, sogar nicht einmal das Urim spricht zu mir. Nichts. Saul stand vor dem Urim und seine Worte waren faustdicke Lügen. Seht ihr, Gott hat ihn einfach abgewiesen. Das Urim Tummim, das der Nachweis für Aarons Priesterschaft war, ebenfalls. Nachdem Aaron ging, er macht den Satz nicht fertig, da hing die Platte an dem Pfeiler. Nun, als Jesus starb, hörte die aaronische Priesterschaft auf. Und nun, da das Gesetz von der Gnade getrennt ist, haben wir immer noch ein Urim Tummim. Und Paulus gebrauchte es. Seht ihr, das Urim Tummim heutzutage ist Gottes unsterbliches, ewiges, immerwährendes Wort. Versteht ihr? Denn wer immer etwas von diesem Buch hinwegnimmt oder etwas hinzufügt, ich möchte nichts außerhalb davon, doch ich möchte alles, was darin ist. Das ist die Gemeinde. Wir möchten, er macht den Satz nicht fertig, und alle Dinge müssen durch das Wort belegt werden. Schaut ihn an, als er im Gefängnis war. Ihr bemerkt, dass es in Paulus' Leben eine Zeitspanne gibt, die er dort im Gefängnis war, eine lange Zeit. Er schrieb das Buch der Epheser. Er schrieb den Hebräerbrief, seht ihr? Er hatte Zeit. Gott nahm ihn zur Seite und steckte ihn dort in ein Gefängnis. Und er schrieb diese Briefe an die Gemeinden. Dort hatte er Ruhe, diese Briefe zu schreiben, woanders nicht. Ja, sie hätten wahrscheinlich überall, hätten sie ihn dauernd gefragt und er wäre dauernd irgendwie Rede und Antwort und hier und da und kannst du und
Besuche und
Und da hatte er seine Ruhe.
Ja.
Stell dir mal vor.
Stell dir vor.
Also du musst es tatsächlich mit geistigen Augen sehen. Manchmal steckt man in Situationen, wo man denkt, wie konnte das passieren?
Ja, wie konnte das passieren?
Es hat alles einen Grund.
Ja, ja.
Alles einen Zweck. Wenn es von Gott bewegt ist, natürlich. Und er schrieb diese Briefe an die Gemeinden. Einen an die Gemeinde in Ephesus. Einen schrieb er an die Pfingstgemeinde. Mit denen hatte er viele Schwierigkeiten, sagt Bruder Branham. Mit der Pfingstgemeinde hatte er mehr Schwierigkeiten als mit sonst jemanden. Immer noch, sagt er. Aber er war dankbar für sie. Das Einzige, worüber er sie belehren konnte, er macht den Satz nicht fertig, als sie hereinkamen, einer sprach in Zungen, einer hatte einen Psalm, einer hatte eine Empfindung, einer hatte ein Gefühl. Er konnte nicht reden zu ihnen über ewige Sicherheit sprechen. Er konnte mit ihnen nicht über Vorherbestimmung sprechen. Er konnte nicht mit ihnen reden. Sie waren Babys. Alle mussten etwas fühlen oder etwas sehen oder komische Gefühle haben und oder etwas um sie herum haben. Einiges Beweismaterial. Aber ich glaube, als er mit den Ephesern sprach, da konnte er mit ihnen darüber reden. Gott hat uns vorherbestimmt zu Söhnen und Töchtern und nahm uns vor Grundlegung der Welt als Kinder in Christus an. Da schaut her, Mai, sagt er. Mit ihnen konnte er darüber reden. Die hatten schon etwas mehr Wachstum. Die Stimme des Zeichens, 1964. Ein fremdartiger Text, doch Gott tut fremdartige Dinge in ungewöhnlicher Weise. Das macht ihn zu Gott. Denn er ist übernatürlich. In allem, was er tut, er tut es. Er kann es im Übernatürlichen tun, weil er übernatürlich ist. Ein übernatürlicher Gott tut übernatürliche Dinge. Ne? So. Nun, die Stimme des Zeichens. Und es gibt eine Stimme mit dem Zeichen. Es gibt eine Stimme mit dem Blut. Blut sprach von der Erde her und so weiter. Das gerechte Blut Abels sprach gegen Kain. Und die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi spricht bessere Dinge als das Blut Abels.
Ja, das ist auch übernatürlich, ne? Man muss es nur glauben, ne?
Ja.
Aber das ist, ne, unter dem Blut sind wir in Sicherheit, ne?
Amen, ja.
Und es gibt ja auch dieses Beispiel noch, wie der Todesengel rumgeht in Israel, ne, damals. Und die ganzen Ägypter, alle Kinder starben als der Todesengel, weil sie nicht unter dem Blut waren. Aber da, wo Israel war, da
in Goschen, ja.
In Goschen hatten sie den Befehl von den Rabbinern, macht, schlachtet ein Lamm und esst es auch, ne? Aber das Blut von ihm, das streicht an die Oberschwelle und an die Seiten, an die Pfosten, damit ihr unter dem Blut seid.
Und der Todesengel ging an ihn vorbei.
Ja, ging an ihn vorbei. Ja. Ne? Boah, auch ein großes Symbol.
In unseren Tagen ja auch, weil diesmal, sagt Bruder Brandner, ist es der geistliche Tod.
Ja, stimmt.
Und das Blut, es ist das tröpfelnde, blutende Wort. Das Wort für die Stunde, welches dieses Blut, welches du anbringen musst, das Zeichen. Das Hören erkennen gemäß dem Worte Gottes handeln, 1960. Wann immer eine Erweckung stattfindet, bringt sie Zwillinge hervor. Das ist eine raue Aussage, aber sie ist wahr. Als dort eine Geburt von Isaak und Rebekka stattfand, brachte es Zwillinge hervor. Als die Welt geschaffen wurde, brachte sie Zwillinge hervor, zwei Bäume. Und als Kain und Abel geboren wurden, brachte es zwei hervor. Als Ismael und Isaak geboren wurden, brachte es zwei hervor. Und als Esau und Jakob geboren wurden, brachte es zwei hervor. Einer von ihnen, der Natürliche. Einer von ihnen von dieser Erde. Der andere, übernatürlich. Einer schaute nach dem Natürlichen, dem Intellektuellen. Der andere wandelte durch den Geist. Es ist immer so gewesen. Mehr als Salomo ist jetzt hier. Damit ich die Sache voranbringe, lasse ich euch wissen, dass Gott immer Zeichen gibt, weil er übernatürlich ist. Befasst er sich mit den Menschen durch Zeichen, schriftgemäße Zeichen. Beharrlich sein, 1964. Aber was er tat, war folgendes. Mose näherte sich diesem und zog seine Schuhe aus. Er kniete sich hin und begann mit ihm zu sprechen, weil er wusste, dass es übernatürlich war, diese Feuersäule im Busch. Von dort aus kam das Wort des Herrn und sprach, ich habe das Seufzen meines Volkes gehört und ich denke an mein Wort. Ich sende dich hinab, um sie zu befreien.
Das war
der Auftrag. Übernatürlich. Heute können wir jauchzen. In Was hörst du, Elia? 1959. Wir können schreien, wir können in Zungen sprechen, Zeichen und Dinge haben. Aber wo ist diese Aufrichtigkeit? So aufrichtig gegenüber dem Wort Gottes und der Gemeinde Gottes zu sein, bis dass es unsere Herzen so bekümmert, die Sünde weiter in der Gemeinde zu sehen. Und Elia war in all dieses hineingekommen. Dann, als er ganz Israel zusammengerufen hatte, fordert er sie heraus. Lasst uns den Gott, der übernatürlich ist, lasst ihn, der sich selbst lebendig darstellen kann, lasst ihn Gott sein. Wenn all eure Theologen, er macht den Satz nicht fertig, er sprach zu ihnen, wenn Biliam ein Gott ist, wenn er antworten kann, lasst ihn antworten. Lasst den Gott, der antwortet, lasst den Gott, der sein Wort hält, Gott sein. Das war die Herausforderung. Bruder Brenham sagt, wenn das heute Abend nicht wieder eine Herausforderung für die Welt ist, lasst den Gott, der sein Wort hält, Gott sein. Und das ist ja wunderbar. Wir können Gott bei seinem Wort nehmen. Bruder Brenham sagt, du kannst deine Seele daran hängen. Das ist wie die Kette über das Feuer. Du kannst dich daran festhalten.
Ja.
Das zieht dich heraus. Das Wort Gottes, egal was es ist. Die Gesalten der Endzeit, 1965. Aber dieser Junge, ein Mönch von etwa 25 Jahren, sagte, Gott machte mich zu einem Propheten und ich werde es euch beweisen. Heute Nacht wird mir der Herr ein feines weißes Kleid geben, welches er mir anziehen wird. Ich werde unter euch sitzen und ihr sollt alle zu mir kommen, um Befehle entgegenzunehmen. Hört sich schon sehr demütig an.
Ja.
Nun, vergleicht dies mit heute, sagt Bruder Brenham. Ich werde das Haupt der Organisation sein, macht den Satz nicht fertig. Ich werde auf euch achten, ihr übrigen Mönche. Tatsächlich, in jener Nacht, gemäß der Überlieferung von St. Martin, erhellte sich das Gebäude von alleine. Ihr könnt es selbst nachlesen, es ist eine wahre Begebenheit. Also das Licht ging an und währenddessen alle anderen Mönche beobachteten, kam der junge Mönch herein. Er hatte ein weißes Kleid an, Kleidungsstück an und stand mitten unter ihnen und sprach, seht, was ich euch gesagt habe. Es stand im Widerspruch zum Wort. Sie gingen und holten den alten Dekan des Klosters. Er ging für eine Weile auf und ab und sagte, Sohn, es sieht sehr unwahrscheinlich aus. Er sagte weiter, es gibt für uns nur eine Möglichkeit, es zu erfahren. Es sieht übernatürlich aus. Und jetzt macht Bruder Branham die Zwischenbemerkung, die Pfingstler hätten diese Richtung eingeschlagen. Weil es übernatürlich aussah.
Ja,
leuchtete, das war ja nicht normal. Also es muss schon der Geist Gottes sein. Aber es stimmt eben nicht mit dem Wort überein. Ne? Die Gesalbten der Endzeit weiter. Er aber sagte, das Wunder mag echt sein, stimmt aber nicht mit dem Wort überein. Nun, wir haben solch einen Menschen, der gesalbt ist, einen Propheten namens Martin. Komm und stelle dich ihm vor. Der junge Mönch erwiderte, Nein. Martin hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Da antwortete der Dekan, trotzdem, du wirst gehen. Sie ergriffen ihn am Arm, um ihn vor Martin zu bringen. Und im selben Moment war das Gewand weg. Seht ihr, es würde, wenn möglich, die Auserwählten verführen. Jesus sagte, meine Schafe kennen mein Wort. Er sagte, hört auf meine Stimme, aber das ist sein Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Matthäus 4, Vers 4. Die Auserwählten wussten dies. Einem fremden Wort oder einer fremden Stimme werden sie nicht folgen. So war es mit diesen Mönchen. Sie wollten einer fremden Stimme nicht folgen. Sie wussten, dass Martin da war und dass er der Prophet seines Zeitalters war, durch das Wort von Gott erwiesen. Er kannte das Wort. Das war der Grund, weshalb der junge Mönch nicht zu ihm wollte. In Matthäus 24, 28 sagt Jesus, wo das Aas ist, oder das Wort für die Zeit, da werden sich die Adler sammeln. Wo das Aas ist, das Manna, das Wort, dort werden sich die Adler sammeln. Und Aas ist so ein bisschen die Übersetzung. Eigentlich heißt es das frisch Geschlagene.
Ja, das frisch Geschlagene. Ja.
1963. Gott verbirgt sich in Einfachheit. Wir werden ein wissenschaftliches Zeitalter. Alles muss wissenschaftlich bewiesen sein. Wir leben in dem Zeitalter der Wissenschaft, wie es in der Bibel vorhergesagt ist. Schwächer statt klüger werden wir, wie vorhergesagt. Wir leben in diesem Zeitalter und je mehr wir wissenschaftlich untersuchen, desto weiter kommen wir weg von Gott. Du wirst nie in der Lage sein, Gott wissenschaftlich zu beweisen. Die gesamte christliche Waffenrüstung ist absolut übernatürlich. Es gibt dann nichts Natürliches. Wenn du Gott beweisen könntest, wäre kein Glaube mehr nötig.
Naja, stimmt.
Aber wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Das ist die Grundlage der ganzen Sache. Es geschieht durch Glauben. Die ganze christliche Waffenrüstung ist Glaube. Was tust du hier? 1959. Alle Propheten wurden für verrückt erklärt. Jesus Christus wurde für verrückt erklärt. Jeder einzelne der Apostel wurde von der Öffentlichkeit für verrückt erklärt. Denn ihr Dienst war so übernatürlich, bis die Menschen dachten, dass sie nicht mehr ganz bei sich wären. Jeder, der göttlich in Christus Jesus lebt, wird Verfolgung leiden. Ihr werdet eine andere Person.
Heute wird natürlich die Verfolgung nicht mehr wie damals sein, dass sie sie ins Gefängnis geworfen haben, sondern höchstens Unverständnis in der Familie oder so, dass man irgendwie missverstanden wird, ne, mit seiner Art des Glaubens. Mehr ist das nicht. Ne? Also es wird nicht mehr, dass man sich nun fürchtet vor Verfolgung. Ne? Wenn der Antichrist natürlich mal kommen wird und sagen wird so.
Nach der Entrückung?
Nach der Entrückung, genau. Ja, ne, kann keiner mehr kaufen, verkaufen.
Dann wird die fleischliche Verfolgung
einsetzen. Ganz genau.
Aber Bruder Branham sagt nach 1902, also mit Öffnung der Siegel nachher, kam die geistliche Verfolgung für die geistliche Braut. Also es sind diese Missverständnisse, man kann das ja auch ganz menschlich sehen, das ist ja auch alles normal, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber wir stecken in einem geistlichen Kampf. Und diese Missverständnisse sind eben auch da, das ist manchmal mit Sender und Empfänger, dass das verkehrt ankommt. Bruder Branham sagt ja, der größte Kampf findet hier oben statt, im Verstand. Natürlich auch in dem, was du aufnimmst, aber hier oben ist der Kampf zwischen Glaube und Zweifel. Und der Teufel ist ein guter Gegner. Ja. Und deswegen heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand oder versuch nicht, die Dinge zu ergründen, sondern glaube einfach das Wort und geh vorwärts. Aber auch so ist es natürlich immer, es ist ein Missverständnis, daraus entsteht ein Streit und da können sich Parteien entzweien. Das kommt eben auch oft vor.
Natürlich. Ich meine, das ist wie die Matrix. Wir haben ja schon ein bisschen über die Matrix gesprochen, hast ja, bevor wir diese Aufnahme machten. Ne? Auch wenn du jetzt, meinetwegen, viele von euch werden sicher auch mal abends einen Krimi sehen oder so. Aber auch da ist das gleiche Muster. Es ist immer irgendwo jemand, der also Böses im Schilde führt, aber es ist auch irgendwo immer ein Kommissar. Also, ne, sonst hat das ja keinen Sinn. Ne, es muss ja immer jemand sein, der dagegen ist, ne, gegen das Böse, jetzt, oder der, ja, das, der für den, ne,
ja,
der den Job hat. Der Polizist hat den Job, das Böse zu stoppen. Ne. Und das ist, und das, da guckt man sich im Film an, hinterher freut man sich, wenn dann das Böse, das, also wenn das, das Böse besiegt worden ist und das Gute gewonnen hat. Ne. Aber es findet immer ein Kampf statt.
Ja.
In diesem Fall. Und das Natürliche, sagt Bruder Branham, ist, man muss da für das Geistliche.
Ja, genau.
Ne, weil das ist so. Und auch der natürliche Mensch, wenn jemand von euch nicht unbedingt jetzt bekehrt ist, aber das zuhört und so, man guckt sich das gerne an. Und wenn auch noch, vielleicht er auch noch eine Freundin hat, gewinnt, ne, wie das bei großen Geschichten, ne, so ein Drama, und er kriegt auch noch eine Freundin als Belohnung hinterher, weil er das Böse überwunden hat und so, und fährt dann mit ihr in Urlaub und so. Das sind riesige Geschichten, die er aber auch das, also wie soll dieses, das Verlangen danach, und dass er auch, das unterhält ja auch hinterher, freut man sich, weil das hatte ein Happy End. Und der Mensch hat, wie dieses Kind, wie der Junge, der Hunger auf Gummi hatte,
ja,
weil er Schwefel brauchte. Und genau, ich glaube, dass
sein Körper brauchte Schwefel.
Ja.
Und das Interessante ist, er wusste das ja nicht.
Nee.
Er hat das einfach gegessen, weil es da drin war.
Ja, 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 ja. Und so kann man sich das vorstellen, wenn man abends mit seiner Frau oder so sitzt und guckt nochmal einen Film, und das endet ganz gut, und sie... Alles endet im Happy End, dann ist es ein sehr guter Film gewesen und eine gute Unterhaltung, und man geht irgendwie zufriedener ins Bett. Ne? Also es gibt ein Bedürfnis nach diesem Ding.
Genau, nach diesen übernatürlichen Dingen.
Ja,
ne?
Liebe, ja.
Freude und so weiter. Das sind ja auch, das, ja, wird ja auch gebraucht in diesen Filmen. Ne? Also das wird ja immer,
ja,
es geht ja meist um Liebe, Beziehungen und natürlich.
Ja.
Aber ich denke jetzt in dem Fall, wo Bruder Branham sagt, jeder, der göttlich in Christus Jesus lebt, wird Verfolgung leiden, da ist noch mehr mit verbunden, mit dieser Verfolgung. Also ich denke, das hat auch was damit zu tun, natürlich wie mit Kain und Abel, wie er vorher sagte, dass du einfach gehasst wirst aus irgendwelchen Gründen oder jemand eifersüchtig ohne Grund auf dich ist, solche Dinge. Weil die Schrift sagt ja, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Geistern, die in der Himmelswelt leben. Das sind die Dinge, die Leute werden inspiriert. Ne? Wir, in der Welt, ich kann mich erinnern, das gab auch früher mal immer so, war das eine Kolumne oder war das irgendwo im Comic? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es immer einen Mensch, und dann saß Engelchen und Teufelchen. Einer links, einer rechts. die versuchten immer zu wirken. Also der Kampf war, aber der Mensch war das ausführende Organ. Aber Engelchen sagte immer, nein, tu das nicht. Und der Teufelchen sagte immer, tu das. Immer, natürlich, wenn es ums Verbotene geht oder wie auch immer. So, und das war jetzt natürlich ein sehr hinkendes Beispiel. Aber in der Welt, selbst die Welt weiß das, stellt das so dar. Ne?
Ja, ja.
Einfach nur mal als Fakt, dass es so ist. Da kannst du gar nichts gegen machen.
Nee, nee.
Aber in Christus sind wir auch geborgen und werden auch immer beschützt und bewahrt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wenn wir in ihm bleiben, ist alles gut.
Mhm.
1963, das dritte Siegel. Nun, hier ist sein Geheimnis. Als es mir heute früh vor Tagesanbruch geoffenbart wurde, holte ich schnell die Schrift und fing an, es herauszusuchen. Da war es. Drei der Siegel sind nun absolut übernatürlich geoffenbart worden. Nun, hier ist das Geheimnis des schwarzen Pferdes, gemäß dem, was mir geoffenbart wurde. In der Zeit des dunklen Zeitalters fing er an zu reiten. Das ist es, was das dunkle Pferd repräsentiert, die dunklen Zeitalter. Denn für die wahren Gläubigen, die übrig geblieben waren, war es die Zeit der Mitternacht. Beachtet nun, wie er in diesem Gemeindezeitalter, dem mittleren Gemeindezeitalter, dem dunklen Gemeindezeitalter sagte, ihr habt eine kleine Kraft. Für den wahren Gläubigen war es Mitternacht. Nun beachtet, es war praktisch jede Hoffnung der wahren Gemeinde genommen worden. Denn dieser Bursche kontrollierte sowohl die Kirche als auch den Staat. Was sollten sie auch tun? Versteht ihr? Der Katholizismus hatte Kirche und Staat übernommen. Und alle, die nicht mit dem Katholizismus übereinstimmten, wurden getötet. Das ist der Grund, warum er auf einem dunklen Pferd war. Und wenn ihr seht, welche dunklen Dinge er tat, werdet ihr es erkennen. Wenn ihr die Geschichte kennt, beachtet es. Ja, ihr braucht sie noch nicht einmal zu kennen, um dieses zu wissen. Beachtet, alle Hoffnung war verschwunden. Das bedeutet sein schwarzes Pferd. Nun, zuerst ritt er auf seinem weißen Pferd herein, mit Listigkeit. Dann wurde ihm eine Krone gegeben und er nahm den Frieden weg. Er schlachtete Millionen ab. Das war seine Absicht, als er weiterritt. Und er tut es immer noch. Versteht ihr? Nun, hier kommt er nun auf seinem schwarzen Pferd hervor. Nur noch einmal, Herr, 1963. Jetzt betet Bruder Branham. Ist das der letzte? Nee, das ist der vorletzte Auszug. Himmlischer Vater, dein Diener kann alles sagen, was sie wünschen, dass er sagen soll. Und wir mögen Wahrheit auch so deutlich zu den Menschen bringen. Doch immer noch ist es lediglich nur eine Gefühlsregung. Es sind doch nur die Lippen eines menschlichen Wesens, die zu der Versammlung reden. Und Herr, du bist übernatürlich. Und wo immer du bist, dort sind die übernatürlichen Zeichen. Dort werden Wunder getan, Dinge, die nicht erklärt werden können. Als du hier auf der Erde warst, gingst du auf und ab unter den Menschen. Du heiltest die Kranken. Eine Frau berührte einmal dein Gewand und du drehtest dich herum und sagtest, wer hat mich berührt? Du wusstest es selbst nicht. Wer berührte mich? Aber der Gott, der in dir war, du kanntest die Geheimnisse des Herzens, denn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist kräftiger und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Und du schautest herum, die kleine Frau konnte sich nicht verbergen und du sagtest ihr, dass ihr Glaube sie gerettet hatte. 1962, Countdown. Nehmt einen Baum, er reflektiert den Baum des Lebens im Himmel. All diese Dinge streben nach der Vollkommenheit. Wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, ist das Sichtbare aus dem Nicht-Wahrnehmbaren entstanden. Mit anderen Worten, es ist übernatürlich geschehen. Das Natürliche ist eine Widerspiegelung des Übernatürlichen. Das Natürliche sollte ewiglich mit dem Übernatürlichen bestehen. Doch durch die Sünde ist das Natürliche verdorben worden. Wenn dem so ist, und das glaube ich, dann ist alles, was auf Erden geschieht, ein Schattenbild der geistlichen Dinge, die geschehen. Die Errungenschaften der Menschen müssen ebenfalls etwas widerspiegeln. Wir stellen fest, dass hier ein natürlicher Leib ist, der die Möglichkeit hat, sich durch Kinder fortzupflanzen. Bei der natürlichen Geburt eines Kindes dringt als erstes das Wasser, dann Blut und dann das Leben hervor. Wir stellen fest, dass in dem geistlichen Leib Christi als erstes das Wasser, dann das Blut und dann das Leben hervorkommt. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist. Seht, die Widerspiegelung. All die natürlichen Dinge der natürlichen Geburt spiegeln die geistlichen Dinge wider. Und wie wir heute Morgen darüber gesprochen haben, als nächstes mögliches Thema, hast du gesagt, ist auf das
Unsichtbare schauen.
Auf das Unsichtbare schauen. Und das wäre ja ein wunderbarer Anschluss
ja,
in diesem Podcast.
Genau, ich wollte auch nochmal darauf zurückkommen, wegen dem schwarzen Pferd mit der Verfolgung.
Ja.
Das ist jetzt natürlich keine Magermilch. Aber Bruder Brunner sagt an anderer Stelle, die Zeiten, die mussten sein, weil der Same musste in die Erde fallen und ersterben, damit er neu hervorbringen kann. Also es ist keine Art Wiedergeburt, das kann man so nicht sagen. Und trotzdem muss es ja in der Richtung sein.
Ja, weil Jesus ja auch das Vorbild war. Er fiel in die Erde und er starb und stand wieder auf nach 3 Tagen. Und die Braut muss dasselbe durchmachen, durch 2000 Jahre. Sie starb nach 325 nach Christus mit der Kirche. Sie vereinigten sich, die Ökumene damals, wenn wir so sagen wollen. Und sie wurden getötet. 68 Millionen in den dunklen Zeitaltern.
Ja, furchtbar.
Und der Same fiel wiederum in die Erde. Der Brautsame fiel in die Erde, um jetzt am Ende dieser Zeit wieder hervorzukommen.
Ja, ja.
In demselben Typus wie Christus.
Ja, ja. Ja, das ist auch noch eine tiefe Sache.
Ja.
Ne, ihr seid ja, das sind sehr tiefe Dinge. Ne? Wie kann das sein? Aber mit den Juden muss es das Gleiche gewesen sein. 6000 sind gestorben. Aber Israel erwacht. Du siehst.
6 Millionen meinst du?
6 Millionen, ja, ja.
Ja, ja, ja.
6 Millionen, Israel erwacht. Ne? Es wird eine große Nation und wird so groß, dass die ganze Welt sich gegen sie wenden wird. Ne?
Ja.
Sie sind einfach...
ist ja schon dabei, der Antisemitismus, ja, der wächst ja. Ja, also kannst du ja zugucken, was, ja, gerade geschieht.
Weil sie auch klug sind. Weil sie auch eine hervorragende Technik, und sie haben auch den Mossad und den stärksten Geheimdienst der Welt und so weiter. Ne? Also
die Israel Rabbine. Ist gesegnet, Gott kennt die sein und er hat sie auch bewahrt und vorher bestimmt genau dafür.
Ja, ja, ja.
Ja, die Schrift muss sich einfach erfüllen.
Genau, ne? Und ja. Die Juden haben einfach, die sind einfach gläubig geboren. Die brauchen sie nicht zu bekehren. Die glauben einfach, ne? Sie sind einfach gesegnet, ne? Ich habe ja einen jüdischen Freund gehabt und er war einfach gesegnet. Er wollte Millionär werden und er ist Millionär geworden, ne? So einfach ging das, ne? Und alles hat Gott auch dazu geführt, hat ihm auch sein Majordomus, wie ich so sagen, nein, also sein Sekretär, der war wirklich begabt, ne? Der kam aus Russland und der hat den Laden nachher geschmissen und er wurde Millionär, ne? Das, was er wollte. Sogar sein Auto, was er sich gewünscht hat, hat er gekriegt. Alles. Sagenhaft. Sagenhaft. Ich habe nur gestaunt. Du kennst ihn ja auch noch, ne?
Ja, Dan.
Ja.
Ja, das ist schon, ja. Und George Martin, ich erinnere mich gerade an George Martin, der sagte, er hatte mal über die 10 Stämme Israels, es war ja, ne, wurden getrennt und die Segnung, oder sagen wir mal so, die Verheißung erfüllt sich in Jerusalem, so sagt das auch das Wort. Aber wir sehen auch in Offenbarung, am Ende sind es wieder 12 Stämme. Viele sind jetzt in Jerusalem, warten auf den Messias, aber sind auch noch einige hier und da. Gott kennt ja die Namen,
ja, ja,
weiß ja, wer es ist.
Ja, ja.
Und da sagt er, ja, sei besser vorsichtig, wie du mit den Juden umgehst.
Ja,
du weißt nicht, vielleicht ist es ein auserwählter Gottes.
Ja, ja.
Ne?
Oh, oh.
Ja, Gott ist einfach gut. Die,
ja,
Dinge sind vorherbestimmt und
ja,
es ist einfach, Gott ist einfach gut.
Ja, ja.
Da gibt es gar nichts hinzuzufügen.
Ja, ja, jetzt habt ihr richtig Unterricht gehabt, ne? Für uns.
Ich denke mal, da ist immer für jeden was dabei.
Ja,
also,
ja,
also tiefe, schwere Kost, aber auch was Leichtes.
Ja,
also
ja.
Gott ist ja ein Gott der Vielfalt. Ne?
Ja,
Halleluja.
Ja.
Ja, würdest du unsere Zuhörer doch,
ja,
diesmal verabschieden?
Ja, wollen wir mal zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese neue Gelegenheit, Herr, wieder zusammenzukommen und dein Wort zu brechen und hineinzuschauen in die Tiefen, ja, in die Tiefen der Gottheit, Herr, in die Tiefen deiner Weisheit, Herr. Und das ist, tut einfach gut, Herr, in dieser Zeit, wo so viel, ja, Oberflächlichkeit auch herrscht und ein lautes Getanze und Musik und was weiß ich alles. Mhm. So haben wir doch die Möglichkeit, das Brot des Lebens, dein Wort, und vom Baum des Lebens zu nehmen und nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern es ist gut, dass wir davon nehmen und davon gespeist werden und die Vitamine in uns aufnehmen, die notwendig sind, weil sie uns am Leben erhalten. Ich bin ein alter Mann und trotzdem immer noch recht lebendig, Herr, und dafür danke ich dir. Das hat alles damit zu tun, weil er lebte, leben wir auch, sagt das Wort, ne? Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und dieses Leben geht bis ins ewige Leben. Und ja, wir hoffen, dass ihr dran bleibt und dass wir uns auf der anderen Seite im tausendjährigen Reich wiedersehen und nochmal zusammensitzen können und 10.000 Jahre Zeit haben, um miteinander über diese Dinge zu reden. Oder wer weiß was, wir werden also 20 Jahre alt sein und nicht mehr altern. Und das wird auch eine schöne Zeit sein, denke ich mal. Gut, meine Lieben, also Gott segne euch, sei mit euch, bewahre euch, behüte euch, auch eure Familien und eure Wege und auch eure Entscheidungen, Herr. Also euch meine ich jetzt und ja, auch dass ihr merkt, dass der Segen, den wir über euch aussprechen, dass der auch auf euch kommt und ihr das als, ja, wie soll ich sagen, als eine Art Bestätigung auch empfangt und ja, dass ihr seht, Gott ist auch mit euch. Das wünschen wir euch. Also, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis wir uns wiederhören. In Jesu Namen, Amen.
Ja, Halleluja. Gott segne euch, ihr Lieben, und Shalom.